Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, einer Sonderausgabe nach diesem Kanzlerduell. Und mit Blick in diese Runde muss man sagen, politikerfrei, vollkommen, aber keineswegs politikfrei, ganz im Gegenteil. Natürlich wollen wir auch über die Frage sprechen, wer war überzeugender heute Abend, aber wollen auch einen Blick dahinter werfen, auf das große Ganze, zum Beispiel Ihre Perspektive erfahren und hören. Eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen des Landes, aber auch Verfassungsrichterin in Brandenburg, die auch dort auf dem Land lebt, also nah dran und gleichzeitig unendlich weit weg vom politischen Raumschiff Berlin, die sagt, die Leute bei mir auf dem Land sind wahnsinnig genervt und enttäuscht und wir müssen jetzt dringend beweisen in den nächsten Jahren, dass wir auch noch was hinkriegen in diesem Land. Herzlich willkommen, Julie C. Freue mich sehr. Sieht diese Frau ganz offenbar ähnlich, leitet für die Kollegen der Taz das Parlamentsbüro und sagt, Deutschland ist nach diesen letzten Tagen ein bisschen mehr wie Österreich, wie Argentinien, wie Amerika geworden. Und nicht nur Friedrich Merz, sondern auch Grüne und SPD sind mit Schuld an dieser Verrohung, wie sie es nennt. Herzlich willkommen, Anna Lehmann. Freue mich sehr. Das sieht dieser Mann offenbar anders. Chefredakteur der NZZ Deutschland, der sagt, diese deutsche Demokratie erscheint mir plötzlich wieder sehr vital. Und der Streit, auch der heftige Streit der vergangenen Tage, hat ihr gut getan. Und noch einen Gedanken bringt er mit. Und der hat zu tun mit der Partei, über die gerade so viel diskutiert wird, nämlich mit der AfD. All das, sagt er, was an Ausgrenzung, an Brandmauern, an Tabuisierung versucht worden ist in den letzten 10 Jahren, funktioniert offensichtlich nicht. Die Frage ist, was folgt für ihn daraus? Fragen an Marc-Felix Serrao. Freue mich sehr. Ja, und es ist immer gut, wenn die Frage ist, vielleicht ein Arzt an Bord eindeutig mit Ja beantwortet werden kann. Dieser Mann ist, schön, Facharzt für Nervenheilkunde, Psychiater, kann nicht schaden in diesen Zeiten. Der sagt, noch nie war Psychologie in der Politik so wichtig wie heute. Und das liegt, glaubt er, an einer Politikverdrossenheit, die selten so groß war wie heute. Wenn eine Regierung so konstant unbeliebt ist wie die Ampel, glaubt er, und zwar über so lange Zeit, dann kann irgendwann eine Situation eintreten, dass es für die Demokratie gefährlich wird. Wie meint er das? Herzlich willkommen, Manfred Lütz. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht die erste Frage an Julie C. Wie haben Sie dieses Fernsehduell erlebt?
Also wir haben das ja gemeinsam geguckt, ja, gerade alle hier geguckt, bei euch, ne? In der Redaktion. Es war so ähnlich wie beim Fußball, nur nicht ganz so belebt. Und ich war positiv überrascht. Also ich fand, beide Kandidaten haben sich gut geschlagen, haben zugleich sachlich, aber auch lebhaft argumentiert. Und es hatte auch so ein bisschen was von so einer Balzveranstaltung. Also ich hatte das Gefühl, die flirten auch so miteinander. Die haben sich immer so Blicke zugeworfen. Ja. Und immer so, ja, sie haben mich korrekt zitiert. Ach ja, das ist sehr honorig von Ihnen, mein lieber Herr Merz und so weiter. Also ich hatte das Gefühl, so leise GroKo-Töne lagen in der Luft.
Okay, eine Vorausschau sozusagen oder Vorausahnung auf das, was da kommt. Frau Lehmann, wie haben Sie es erlebt? So ganz balzig kam mir das nicht vor. Es fiel irgendwann der Satz, wie kann man so doof sein?
Ja.
Da ging es um die Frage der Zurückweisung an den Grenzen und die Frage, was das im Zweifel mit Europa macht und mit einem Land macht, das so sehr auf Export angewiesen ist wie Deutschland.
Ja,
also, da wurde es giftig.
Ja, und zwar war es ja ein Duell mit vertauschten Rollen. Eigentlich hätte Olaf Scholz derjenige sein sollen oder müssen, der als Staatsmann auftritt, als Erfahrener, als Amtsinhaber und Friedrich Merz als sein Herausforderer. Aber es war genau andersrum. Friedrich Merz wirkte insgesamt staatstragender und lockerer. Und Olaf Scholz wirkte zuweilen giftig und angriffslustiger. Und er hat dann sozusagen so ein Zahlengewitter auf seinen Herausforderer herabregnen lassen, wo der dann immer ganz locker gesagt hat, das verstehe ich jetzt nicht. Und dann hat er das so wegmoderiert. Also ich fand es trotzdem in der Sache gut, weil es um viele Themen ging. Ein bisschen gestört hat mich am Anfang, dass es rund 30 Minuten nur um das Thema Migration gibt. Ich habe das Gefühl, wir haben auch noch andere Probleme in diesem Land und die sind größer.
Waren Sie überrascht von Friedrich Merz? Kurze Nachfrage.
Ja, ich war überrascht, dass er sich so gut und also dass er die Kontenance gewahrt hat. Die einzige Chance von Olaf Scholz wäre gewesen, wenn er
die Impulskontrolle, würde er der Nervenarzt
ja,
sagen.
Genau, er hat ihn ja als Affekt gesteuert und so weiter schon bezeichnet und hat ja irgendwie versucht, ihn aus der Reserve zu locken, aber leider ist das irgendwie an Friedrich Merz abgeprallt. Also ich war schon überrascht, dass er da so ruhig geblieben ist.
Ganz interessant, ne? Ich glaube, in der letzten Befragung, jetzt ganz, ganz aktuell, sagen 37% Scholz, ich glaube, wir haben das auch vorliegen, Scholz hat sich so ein bisschen besser geschlagen. Im Grunde gleich auf, muss man sagen, Friedrich Merz mit 34 knapp dahinter. Herr Serrao, wie haben Sie das erlebt?
Also einen klaren Gewinner gab es nicht. Wenn man das jetzt vergleicht mit der Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump, wo Biden quasi in den Abgrund gestürzt ist, das war es heute Abend nicht. Ich habe das ähnlich wahrgenommen wie die Kollegin, dass der Amtsinhaber nicht wie der Amtsinhaber wirkte, sondern wie ein ziemlich irgendwie zerknirschter Herausforderer. Ich fand den Ton manchmal nahezu schrill. Also zum einen hat er nicht nur einmal gesagt, so doof muss man erstmal sein, sondern ich glaube zwei oder dreimal.
Wir schauen gleich nochmal rein in die Szene, ja.
Und irgendwann hat er so gesagt, sonst fliegt Europa auseinander. Da dachte ich jetzt mal mit der Kontenance. Ich fand, Merz wird immer nachgesagt, er habe so einen Zug zum Cholerischen. Ich habe auch, glaube ich, heute Morgen irgendwo gelesen, Scholz wolle genau ihn dahin treiben, dass er irgendwann mal die Fassung verliert. Das ist ihm definitiv nicht gelungen.
Wir schauen noch mal rein in diese Szene, über die wir jetzt schon die ganze Zeit reden. Und dann würde mich sehr die Einschätzung des Psychiaters interessieren an dem Punkt.
Es ist gegen deutsche Interessen, was Herr Merz hier vorschlägt. Es ist gegen alles, was für unser Landeswohl, für das Wohl unseres Landes von größter Bedeutung ist. Und deshalb sage ich, warum soll man so doof sein? Ich sage es mit diesen klaren Worten. Warum soll man so doof sein? Dass in dem Augenblick, in dem Deutschland endlich unter meiner Führung nach vielen, vielen Jahren durchgesetzt hat, wofür wir lange gekämpft haben, dass die anderen diejenigen, die in ihren Ländern das Verfahren durchführen müssen, wieder zurücknehmen. Dass wir dann sagen, aber kurz vor Schluss halten wir uns nicht an das Recht und machen Ausnahmeregeln geltend, die vor dem Europäischen Gerichtshof und vor jedem Verwaltungsgericht in Deutschland schon mehrfach gescheitert sind.
So, Herr Lütz.
Ja, also ich fand Friedrich Merz sehr sympathisch, ich fand ihn sehr freundlich. Ich glaube, der Vorteil war, ich habe ihn schon mal gesehen beim Mioska. Da war er auch sehr freundlich und in einem netten Kontakt. Sobald er redet, redet er sehr rhetorisch und wird nicht sehr sympathisch. Und das war hier anders. Er blieb durchgehend locker, hat sich nicht provozieren lassen. War, glaube ich, gut vorbereitet, hatte ich den Eindruck, gerade am Anfang mit diesem Zitat und so. Und Scholz habe ich sehr unter Druck erlebt. Das war ja klar.
Geht von der
Situation
ja auch um was,
ne? Her, ist ja klar. Und fand ihn im Grunde zu buchhalterisch. Auch mit, es war nicht nur Merz, der zwischenzeitlich bei den ganzen Zahlen, die er brachte, nervös wurde oder mal lachte oder sagte, ich habe es selbst nicht verstanden, sondern auch die beiden Moderatorinnen eigentlich. Und das war eigentlich noch der Finanzminister, der dann die genauen Zahlen hintereinander brachte. Und ich fand ein Problem, dass er immer wieder, was man psychologisch verstehen kann, sagte, die Regierung unter meiner Führung haben wir gemacht und so. Und da erinnern sich die Leute natürlich, dass diese Ampelkoalition ein ziemliches Desaster war. Er hätte also mehr in die Zukunft gehen können. Und nach meinem Eindruck war das noch einigermaßen, was er dann hingelegt hat. Aber zum Schluss hat er sich selber K.O. geschlagen mit dem letzten Satz. Er hat nämlich im letzten Satz gesagt, ich war total erschrocken, ja, was wollen Sie für die Zukunft? Ja, weiter so. Und ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was er sagen konnte. Wenn die Leute den Eindruck haben, weiter so mit Scholz, glaube ich, dann werden sie nicht wählen.
Teilt Julie C. diese Auffassung? Ich meine, erst einmal finde ich, muss man mal sagen, ich weiß nicht, vielleicht einfach nur mal so persönliche Anmerkung. Ich bin immer wieder überrascht, so ging es mir auch immer in den Duellen Biden und Trump auch, wie viele Dinge, wie viele Zahlen, wie viele Themen Spitzenpolitiker auf dem Niveau tatsächlich einfach mal so
abrufen.
Genau, drauf haben müssen, durchdringen müssen, verstehen müssen sozusagen, wo der Punkt ist und in allen Dingen wirklich klar zu sein. Also das ist schon, finde ich, eine Qualität und dass sich da zwei so auf Augenhöhe begegnen, Abzüge in der einen oder anderen B-Note, okay. Aber trotzdem so gesittet und zivilisiert miteinander umgehen können und einfach auf einer sehr sachlichen Ebene die Dinge nach dem, was
Zeichen,
da gerade war,
oder?
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Und ich finde auch irgendwie, dass man Scholz nicht einerseits vorwerfen darf, dass er mal sagt, das ist doch doof und ihm dann wieder vorwerfen, dass er zu sachlich ist und zu viele Zahlen bringt. Also das ist ja so ein bisschen Balanceakt. Natürlich versucht man auch verschiedene Wählergruppen gleichzeitig anzusprechen. Die einen wollen sachlicher, die anderen wollen klare Kante, starke Führung und so weiter. Ja. Und er versucht natürlich jetzt diesen Drahtseilakt zu machen und er ist jetzt auch nicht gerade ein Mega-Performer, muss man ja sagen.
Ich finde ja, er hat ja in der Sache recht.
Ja.
Also das ist ja genau so. Ich meine, dieses gemeinsame europäische Asylsystem, das wurde jahrelang verhandelt, dann hat man sich darauf geeinigt und in dem Moment, wo es steht, sagt man, nö, Jetzt doch nicht. Alle anderen steigen auch schon aus.
Von GEAS, ne?
Ja, von GEAS, genau. Mhm. Jetzt, alle anderen steigen ja auch schon aus. Wir sollten es jetzt auch tun. Nicht besonders souverän, gerade, und er hat ja gesagt, wo man auf die Solidarität der anderen Europäer angewiesen ist, gerade wenn es um Zoll geht.
Ja, und es ist ja auch völlig klar, dass diese ganze Migrationsgeschichte, Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, wir haben auch andere Probleme in diesem Land. Ich fand das auch krass, dass da eine halbe Stunde für eingeräumt wurde fast, also fast die Hälfte des gesamten Gesprächs. Das ist ganz klar natürlich jetzt der Versuch bei AfD-Wählern nochmal mit abzuräumen. Ich halte das für eine Fehlentscheidung. Ich glaube nicht, dass die Strategie funktioniert. Also keiner von beiden bedient wirklich diese Klientel.
Lass uns gleich noch mal reingehen, auch in das, was da in den vergangenen Tagen passiert ist. Aber weil wir gerade bei Zahlen sind. Zwei Zahlen würden mich wirklich von den Profis hier mal interessieren. Weil über zwei Zahlen habe ich nicht wirklich was erfahren. Weiß ich, Herr Serrao, wie Sie das wahrgenommen haben. Das eine war interessant. Merz laviert so rum, wenn es um die Frage geht, wie wird das eigentlich alles bezahlt? Und setzt da auf so ein nebulöses, ominöses Wirtschaftswachstum, das da irgendwie kommt. Ich meine, Herr Lütz ist auch Theologe, also mit dem Wirken von Wundern und der Vermehrung von Fischen kennt er sich aus. Ging in die Richtung, ja. Aber die Frage ist, sagen, was heißt das? Hat er gesagt, wir werden selbstverständlich die Schuldenbremse schleifen? Hat er das gesagt? Ich habe das so verstanden.
Hat Merz gesagt, ne?
Ja.
Ja. Hat er am Ende so halb gesagt.
Er hat gesagt,
so.
Wir reden mal nicht zuerst drüber. Also die indirekte Antwort war, natürlich reden wir
natürlich
drüber.
Natürlich machen wir das, genau.
Und ich fand Scholz inhaltlich bei ganz vielen Themen wirklich schwach. Ich fand ihn beim Thema Migration schwach, ich fand ihn beim Thema Wirtschaft schwach. Da kommen wir ja noch sicher drauf zu sprechen. Wo ich fand, wo er einen Punkt hatte, war beim Thema Wehretat. Er hat gesagt, als ich übernommen habe, als ich ins Kanzleramt reingegangen bin, waren wir bei 37 Milliarden. Was er auch noch hätte sagen können, ist, und vorher hatten wir 16 Jahre lang Unionsverteidigungsminister. Also wenn irgendwer diese Bundeswehr kaputt gespart hat, war es die Union. Mhm. Und er hat tatsächlich als Kanzler in der Richtung was gemacht. Und natürlich, wenn wir jetzt, wenn 1% BIP 40 Milliarden sind und wir wollen Richtung 3, sind es 120, dann muss Merz auch die Frage beantworten. Und dann fand ich, war seine Antwort, naja, wir werden die Wirtschaft in Gang bringen und dann wird das schon, war tatsächlich ziemlich vage, ziemlich schwach.
Ich muss sagen, auch Frau Maischberger hat ja darauf hingewiesen, das war aber eine Regierung mit der SPD zusammen. Mhm. Also man kann ja nicht sagen, ein Verteidigungsminister macht das völlig alleine. Es war schon so, dass das Bremsen der SPD damals eine Rolle gespielt hat. Und jetzt gab's den Ukraine-Krieg und dass da die Militärausgaben hochgehen mussten, das ist jetzt nicht unbedingt das Verdienst von Herrn Scholz.
Aber trotzdem ist ja die wichtige Regierung. Frage, wovon bezahlen wir das in Zukunft?
Der Blick in die Zukunft. Zahlt ihr es? Ja. Genau. Also wir halten fest, die Schuldenbremse wird fallen. So oder so.
Also es hängt ja von der Konstellation jetzt ab.
Aber es wird wohl so kommen.
Ja, so. Genau. So, und der zweite sehr wichtige Zahl, finde ich, für Millionen Menschen da draußen. Scholz sagte, er will sozusagen den Spitzensteuersatz später einsetzen lassen und die oberen Prozent sollen ordentlich bezahlen. Mhm. Aber er hat nicht gesagt, wo. Haben Sie das verstanden? Wo beginnt das? Wo beginnt der Spitzensteuersatz? Weil meine schlimme Vermutung ist immer, er beginnt an einer Stelle, wo die meisten Leute sagen, entschuldige, da bin ich, aber ich bin doch nicht reich. Ich kämpfe jeden Tag darum, meine Wohnung, meine Miete, meine Energiekosten zu bezahlen. Wo liegt dieser Spitzensteuersatz? Hat das irgendjemand in der Runde verstanden?
Ich glaube, er hat eine Zahl von so ab 100.000 oder so in den Raum geworfen, aber ganz durchgerechnet ist das, glaube ich, auch noch
und
nicht.
Und außerdem hat er dann gleichzeitig immer wieder so etwas polemischer gesagt, ja, wer 3 Millionen im Jahr verdient, aber 3 Millionen ist nicht die Einkommensgrenze, über die wir da reden.
Nee, vor allem, das reicht auch nicht, um das zu bewegen, was du bewegen musst. Das ist doch der Punkt. Also diese Leute werden das nicht retten. Hat das jemand verstanden, Herr Serrao, wo das beginnt?
Bei dem Thema ist die SPD ganz grundsätzlich vage. Wenn Sie ins Wahlprogramm gucken, dann sagen die beispielsweise auch bei Kapitalerträgen, die wollen Sie nach Lohnsteuertarif künftig besteuern. Mhm. Ab wo genau, mit was für Freibeträgen wird bewusst vage gelassen? Finde ich unverantwortlich.
Naja, das muss man sagen.
Ja, und er hat angedeutet, dass allein eine Einkommenssteuerreform nicht ausreichen wird. Es gibt auch noch andere Steuern, die da mit rein müssen. Und die SPD hat ja im Wahlprogramm auch eine Reform der Erbschaftssteuer angekündigt. Und die Vermögenssteuer ist auch mit drin. Also eins von beiden, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, ich tippe eher auf Erbschaftssteuer, wird die SPD versuchen mit durchzusetzen. Und ich fand Scholz an dem Punkt übrigens sehr gut und sehr klar, als er gesagt hat, der Unterschied zwischen uns ist, ich finde es gut, dass die 3 Millionen verdienen, mehr Steuern zahlen. Sie wollen das nicht und das ist der Unterschied.
Das war ein klarer Punkt. Aber die Frage, wo beginnt der Spitzensteuersatz, der ist doch interessant. Ja. Und das wurde nicht klar beantwortet.
Naja, er hat gesagt, 2% und ab 100.000.
Die Botschaft sollte an sich, glaube ich, sein, uns fehlt ein Haufen Geld in Zukunft. Wir haben Investitionsstau.
Genau.
Wer kommt dafür auf? Sind es eher die reicheren oder die ärmeren Segmente der Gesellschaft? Wirtschaft, das sollte, glaube ich, beantwortet werden im klassischen sozialdemokratischen Sinn, plus Neuverschuldung. Also das war, glaube ich, das Angebot.
Anna Lehmann, glaube ich, sagt im Vorfeld irgendwie, es war interessant, wie Merz jetzt da nochmal aus der Deckung gekommen ist in den letzten Tagen. Hätten Sie alle hier, hätten Sie einen härteren Schlagabtausch heute erwartet? Durchaus. Nach dem, was passiert ist im Bundestag letzte Woche?
Durchaus. Ich hätte einen härteren Schlagabtausch erwartet, weil er tatsächlich sein Versprechen, keine zufälligen Mehrheiten mit der AfD gebrochen hat. Aber er ist da schon sehr stark auch wieder zurückgerudert und es ist ja so, dass die SPD und auch die Grünen im Grunde keine Gegenerzählungen haben zu dem Kurs, also zu dem Diskurs, der da heißt, wir brauchen einfach mehr Verschärfung und dann wird alles gut. Es gibt also keine Debatte über bessere Integration, es gibt keine Debatte über erleichterten Familiennachzug, im Gegenteil. Im Grunde hat Scholz ja hier auch wieder deutlich gemacht, ich bin eigentlich, was Sanktionen und Zuzugsbegrenzung angeht, genau der gleichen Meinung wie mein Herausforderer. Ich mache das eigentlich nur alles rechtskonform. Und insofern fehlt tatsächlich die Differenz zwischen...
So, und die gibt es doch, Herr Serrao. Den Unterschied gibt es doch.
Ich sehe den nicht.
Also, er hat es ja versucht, der Scholz. Er hat ja am Anfang mehrmals von Wortbruch und Tabubruch gesprochen und hat schon nochmal versucht, diese Empörung irgendwie in die Debatte reinzutragen. Aber da hat die Kollegin recht, der Merz ist ja so entschieden zurückgerudert und hat gesagt, niemals nein, gar nichts mehr mit den Rechten. Also dieser eine Moment, in den ihn der Mut gepackt hat oder gesagt hat, ich schaue nicht mehr links, ich schaue nicht mehr rechts, ich schaue nur noch geradeaus, egal wer mir beipflichtet, das ist ja weg. Das war ja eine Momentaufnahme. Insofern war die Angriffsfläche nicht mehr so groß.
Wollen wir einmal kurz reinhören? War ein wirklich interessanter Moment, weil er auch ein bisschen was mit dem zu tun hat, was letzte Woche passiert ist. Finde ich ein sehr entscheidender Moment in der politischen Kultur dieses Landes. Wir hören mal kurz rein.
Wir haben letztes Jahr von Herrn Merz gehört, was man auch von mir gehört hat, von anderen Parteivertretern, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben soll, weder bei Geschäftsordnungsanträgen, noch bei Entschließungsanträgen, noch bei Gesetzen. Und jetzt hat es eine gegeben, es ist ein Entschließungsantrag beschlossen worden mit der AfD, ist ein Gesetz nicht zustande gekommen. Und man fragt sich im Übrigen auch noch, für was, denn ein Entschließungsantrag bewirkt nichts. Und das Gesetz wäre spätestens im Bundesrat gescheitert. Das ist aus meiner Sicht ein Wortbruch und ein Tabubruch. Und deshalb kann man sich für die Zukunft nicht sicher sein, wie das sein wird, wenn die Dinge wieder schwierig werden.
Ich will das ausdrücklich hier noch einmal klarstellen. Wir werden das nicht tun. Uns trennen in den Sachfragen Welten, was Europa betrifft, die NATO betrifft, den Euro betrifft, Russland betrifft, Amerika betrifft. Es gibt keine Gemeinsamkeiten zwischen AfD und Union.
So, da ist sie wieder, die Brandmauer. Ne? Mhm. Und die große Frage ist, wie glaubwürdig ist das? Und wie entscheidend ist das eigentlich für Wähler? Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute sagen, könnt ihr bitte die Probleme dieses Landes lösen? Dieses Wort von der Brandmauer, wir können es nicht mehr hören. Und auch die Debatten darüber können wir nicht mehr hören. Wie geht's Ihnen da, Frau Zinn?
Ja, in der idealen Welt wünscht man sich das natürlich alles anders. Wir haben jetzt aber diese Brandmauer-Systematik ja auch schon sehr lange durchexerziert. Ich würde sagen, mit äußerst begrenztem Erfolg.
Das ist genau der Punkt.
Und es ist so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wir wissen nicht, ob sozusagen die AfD-Zahlen schwächer wären, wenn wir die Partei mehr eingebunden hätten. Also die werden ja auch aus parlamentarischen Gremien systematisch ausgegrenzt. Also diese Brandmauer läuft ja sozusagen auch durch alle Institutionen, zum Teil auch mit rechtlich, sage ich mal, grauzonenhaften Verhalten der etablierten Parteien.
Im Sinne von, können Sie das einmal ganz kurz, weil Sie
also
die Top-Juristin hier sind, einmal
kurz
erklären?
Wenn man Ihnen jetzt zum Beispiel sagt, ihr bekommt keinen Sitz in der parlamentarischen Kontrollgremium oder ihr bekommt keinen Vizepräsidenten in einem Landtag oder im Bundestag. Ja. Also das ist sozusagen, man behandelt sie da ja schon sehr anders als
man
die anderen Parteien.
Ja.
So.
Und das zahlt natürlich ein auf diese Opfergeschichte.
Halt, genau, das zahlt auf die Opfergeschichte ein. Wir haben jetzt, also ich kann das total verstehen, den Versuch, aber wir haben es hier gesehen, wir haben es in allen anderen Ländern gesehen, es bringt nichts, allerdings bringt das Gegenteil ja auch nichts. Ja? Also in den Ländern, wo die schon länger auch mal mitmachen dürfen, wie Österreich, wachsen die auch. Also man hat halt so ein bisschen das Gefühl,
Sie denken jetzt
das
an
ist
Österreich
zum
oder
Beispiel,
also ganz andere Länder, meinen Sie jetzt?
Genau,
nicht
also man sieht,
andere
nein, andere
Staaten.
Nationen. Ja. Also man sieht in anderen Ländern auch, dass das Gegenteil ebenfalls nicht zu einer verminderten Wählerneigung führt. Also könnte man ja auch oder muss wahrscheinlich sowieso irgendwann sagen, das Wichtige ist, dass wir handlungsfähig sind und bleiben. Und wir müssen bestimmte Dinge halt hinkriegen. Wir müssen Mehrheiten organisieren. Das ist ein Parlament. Also gar niemals nicht mit der AfD zu stimmen und das jetzt so anzusagen wie heute unsere beiden Kandidaten. Die Gefahr, dass man da irgendwann wortbrüchig wird, weil es nicht anders geht, ist halt schon groß. Also ich wäre da vielleicht so ein bisschen vorsichtig mit diesen sehr vollmundigen Ankündigungen.
Lass uns das bitte mal diskutieren. Erst Herr Lütz, aber dann sofort Frau Lehmann, weil sie auch schon mit den Hufen schlagen.
Ich finde, wir machen das, was Paul Watzlawick mal genannt hat, mehr dasselbe von dem, was nicht funktioniert. Also wir machen immer mehr Brandmauer und so weiter, immer mehr Ausgrenzung, stimme ich Ihnen ganz zu. Ich finde auch das Bild von der Brandmauer, um das mal zu sagen, psychologisch bedenklich. Was heißt das eigentlich, eine Brandmauer? Und dahinter werden Scheiterhaufen aufgerichtet, um die Ketzer zu verbrennen oder so, die AfD-Leute. Und wenn wir AfD-Leute wieder rüberziehen wollen, was ja wichtig ist, wie sollen die über die Brandmauer klettern? Also das Bild Mauer finde ich ein ganz schräges Bild für die Sache. Ich finde, was wichtig ist, ist der Inhalt. Es darf nicht mehr so sein, dass die Konservativen wie 1933 naiv denken, sie können mit Nazis zusammen und sie würden die schon ein. Das ist ja unser Trauma. Und das wollen wir unter keinen Umständen. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass Friedrich Merz da nicht zurückgerudert ist, sondern dass er das von vornherein eigentlich sehr klar gesagt hat, dass er sich nur nicht von SPD und Grünen vorschreiben wollte, einen Antrag, den er nach Aschaffenburg einbringen wollte, einzubringen. Und ich sag noch mal, die meisten Kommentatoren, die ich gelesen habe, Journalisten, aber auch Politologen, kritisieren ihn, sagen, das ist ein schwerer Fehler gewesen. Er hätte im Schlafwagen ins Kanzleramt fahren können und dann macht er sowas. Meine Befürchtung ist, wenn nichts passiert wäre, und Scholz ist ja gut dafür, eine Rede zu halten, und dann passiert nichts. Dann wäre nach Aschaffenburg aus psychologischen Gründen, weil das so nah an Magdeburg lag, die AfD durch die Decke gegangen. Dann wäre die AfD durch die Decke gegangen. Also und da glaube ich, um das nur das Argument zu Ende zu sagen, da glaube ich, dass die Tatsache, dass wir jetzt erlebt haben vor zwei Wochen, dieser Krach richtig zwischen Union und SPD und Grünen, dieser Krach, der da wirklich sichtbar war, möglicherweise dazu geführt hat, erstens, dass die AfD nicht hochgeht und zweitens, dass AfD-Leute sich sagen, gut, wir haben CDU bisher nicht gewählt, weil das ist ja eine Merkel-Partei. Das ist es seit zwei Wochen nicht mehr. Merkel hat sich distanziert. Wir wählen nicht CDU, weil die ja doch mit der SPD und den Grünen zusammen machen. Das ist widerlegt. Es gab einen Krach. Und ich glaube, dass nach 20 Jahren Merkel und Scholz auch sozusagen die debattierenden Journalisten nicht mehr gewohnt sind, den Krach, den ich noch erlebt habe, damals bei der Ostpolitik zwischen Willy Brandt und der Union, den Krach, den es gegeben hat bei der Wiederbewaffnung, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich glaube, dass die Stabilität unserer Demokratie schon am Anfang, wo wir mit riesigen Massen von Nazis noch zu tun hatten, dass Konrad Adenauer durch den Konflikt mit Kurt Schumacher und der SPD, massiver Konflikt, die SPD ist der Unterjang Deutschlands, hat er damals gesagt, dadurch die Rechtsradikalen in die Mitte geholt hat. Und ich glaube, dass, also diese Sache könnte dazu führen, dass von der CDU jetzt Leute von der Union, Leute zu den Grünen und zur SPD gehen. Weil die sagen, das ist nicht mehr meine Partei. So. Also das, also die, sozusagen die Merkel-Unionsleute. Und das sind beides demokratische Parteien. Und wenn es ihm dann noch gelingt, wenn es ihm dann noch gelingt, Leute von der AfD zur Union zu kriegen, dann war das ein Dienst einer Demokratie.
Also ich gebe Ihnen völlig recht, und das kann man nicht oft genug sagen, dass es auch gut ist für die Demokratie, wenn es mal krachen kann und dass wir nicht immer so tun müssen, als würde der Laden nur funktionieren, wenn sich alle unterhaken und zusammenschunkeln. Das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so gut ist, ein Ereignis wie Aschaffenburg, so schrecklich es ist, im Wahlkampf dafür zu benutzen, dieses Thema, was bei der AfD weit oben steht, jetzt auch bei den anderen Parteien auf Prio 1 zu setzen und sich da thematisch einfach immer vor den Populisten so hertreiben zu lassen, anstatt mal auch ein paar andere Sachen wirklich, und das hat mir gefehlt heute im Duell, um nicht immer nur zu sagen, wie toll das war. Also es hätten viel klarere Worte ins Land reingesprochen werden können, was sich denn mal massiv eigentlich ändern muss. Ja, und nicht nur bei der Migration. Ja, ja. Und da hätte man so diese 25 Minuten da abknapsen können. Ja. Und also ich bin mir nicht sicher, ob Sie recht haben, wenn Sie sagen, das hat der AfD Stimmen weggenommen. Ich befürchte, also dass dann, das nicht so sein wird.
Ich finde, die AfD, ich meine, man muss auch nur die Reaktion der AfD in der vorvergangenen Woche im Bundestag sehen. Die lagen sich ja in den Armen. Die haben sich gefreut wie Bolle. Also es ist doch niemals so, also noch nie ist so par excellence durchexerziert worden, wie es einer rechtsextremen Partei gelingt, ein Thema, was für sie das Kernthema ist, in den gesellschaftlichen Diskurs so einzupflegen, dass sie die Meinungsmacht haben und dann auch noch die anderen politischen Parteien zu Vorschlägen zu treiben, wo sie sagen, das sind ja genau unsere Vorschläge, was die Union da einbringt. Das haben die eins zu eins bei uns abgeschrieben.
Stimmt.
Und so ist es ja auch. Und wir diskutieren hier.
Ja, aber das ist doch ein Argument für AfD-Wähler, ja, vielleicht dann doch die Union.
Ja, natürlich
auf
eben
gar
nicht.
Fall.
Und ich warne davor.
Und genau.
Die These halte ich für ganz falsch. Das hat man immer gesagt. Man hat immer gesagt, wenn man die Themen der AfD nimmt, stärkt man die AfD. Das stimmt bei bestimmten Themen.
Aber gucken Sie doch, wie die AfD in Umfragen dasteht.
Bei bestimmten Themen stimmt
das.
Aber wenn man Probleme, die es wirklich gibt, nicht behandelt, und das war beim Migrationsthema der Fall, dann unterstützt man sie.
Es geht nicht darum, sie nicht zu behandeln, sondern nicht auf diese Art, nicht in dieser, unter diesen Prämissen und nicht mit diesem Populismus.
Sie dürfen, Frau, ich habe eine Frage an Sie, Frau Lehmann. Ja. Würden Sie sagen, ich habe da ein wahnsinniges Störgefühl, ich schaue schon die ganze Zeit zu Herrn Serrao, vielleicht hat der das auch, genau aus dem Grund. Ich weigere mich sozusagen zur Kenntnis zu nehmen, dass das, was in Aschaffenburg passiert ist, das ist nicht einfach nur irgendein politisches Thema, das man hochzieht. Nein. Und allein auch diese Begrifflichkeiten, die ich da in den letzten Tagen auch immer so gelesen habe, da zieht man jetzt ein Thema hoch, da zieht man jetzt ein Thema der Rechten hoch. Tut mir leid. Also wenn man Vater ist und so weiter, wenn man Mutter ist, man sieht das, man hört das. Wir hatten so viele dieser Taten, dieser Morde. Wir haben ein ungelöstes Thema mit, und ich sage das ganz klipp und klar, nicht mit Migration an sich, sondern mit Menschen, die kriminell werden und aus einem anderen Land kommen. Ja. Darüber reden wir hier. Und ich mit glaube, einer Inkonsequenz, die wir so viele Jahre schon vor uns herschieben.
Ja, Wahnsinnsbürokratie, Asylverfahren, die 10 Jahre dauern und so weiter.
Aber deswegen also, nochmal die Frage, war das deswegen nicht auch ein Moment der Wahrheit? Weil, man kann es ja auch umgekehrt wenden und sagen, Merz konnte damit nichts erreichen.
Nee.
Hat er ja auch offensichtlich nicht. Das heißt, mit anderen Worten, der geht ein großes Risiko für etwas, von dem er weiß, er kann damit eigentlich gesetzlich nichts erreichen. Ja. Aber er geht all in, wie er es ausgedrückt hat, vielleicht, weil es ihm einfach auch ein Anliegen war?
Ja, also zunächst die Tat von Aschaffenburg, die hat uns alle verstört. So, da kann man nicht sagen, oh, da müssen wir jetzt zur Tagesordnung übergehen. Das kann man nicht. Herr Merz hat gesagt, das war ein ausreisepflichtiger,
das
war ein ausreisepflichtiger Asylbewerber. Er hat vielleicht vergessen hinzuzufügen, das war ein Mann, der auch psychisch krank ist. Und das ist vielleicht das verbindende Element zwischen der Tat in Magdeburg, in Aschaffenburg und, wenn man über die Grenze guckt, vielleicht sogar zu der Tat in Schweden, wo eines der größten Schulmassaker seit Jahren stattgefunden hat. Wir haben seit 3 Jahren erleben wir eine Verschärfung der Asylpolitik. Also die Ampel, es wird ja mal gesagt, die hat nichts gemacht. Also ich finde das auch zum Teil schrecklich, was die gemacht hat. Die hat den Ausreisegewahrsam verlängert, die hat Bezahlkarten eingeführt.
Finden Sie eine Bezahlkarte sowas unmenschlich
schlimm? Die hat, darum geht's ja gar nicht. Ich wollte nur sagen, sie hat eine Verschärfung nach der anderen gemacht.
Nein.
Und trotzdem passieren solche Taten. Solche Taten lassen sich ihm nicht verhindern, indem man sagt, Mauer drum und dann ist gut. Solche Taten wären auch passiert, wenn wir um Deutschland eine Mauer bauen. Weil sie verhindern, dass wir uns, also wir müssen uns doch sagen, wir haben ein Problem mit Gewalt. Wenn man sich den Zeitverlauf anguckt, dann muss man aber sagen, unsere Probleme mit Gewalt sind nicht größer als vor 20 Jahren. Sie sind sogar die Gewaltkriminalität die Kriminalität pro 100.000 Einwohner ist auf dem gleichen Stand wie 2000. Also 2023 ist auf dem gleichen Stand. Egal. Aber wir haben hier ein Problem mit Gewalt und wir müssen gucken, wie können wir Gewalt, Kriminalität zurückfahren.
Nein, wir haben auch
und
ein Problem.
Gelingt das, indem wir Leute,
das kann man nicht
gelingt
kaufen.
Das, indem wir
sorry,
Leute
wir haben ein Problem mit Gewalt, mit Menschen, die zu 50% für diese Gewalt verantwortlich sind und keinen deutschen Pass haben. Entschuldigung, das muss man doch mal klar adressieren. Da kann man doch nicht sagen, das gab es immer und das war vor 20 Jahren genauso.
Die Leute haben ein Sicherheitsgefühl, psychologisches für die Leute, das Gefühl, ich bin nicht mehr sicher. Ich habe mich letztlich mit einem Freund
getroffen. Es geht doch um Fakten.
Nein, es geht, ich darf jetzt mal sagen, es geht auch um Psychologie bei den Leuten.
Gucken Sie die Anzahl der Morde an in Deutschland.
Nochmal, die Situation.
Wir hatten vor 20 Jahren 500 Morde in Deutschland und jetzt haben wir 300 Morde
die Zahl,
in Deutschland.
Ja. Ich weiß,
können,
haben Sie
wir
recht?
Können viel über Psychologie reden, aber man muss den Leuten auch mal sagen, alle Debatten, die wir hier führen, lass uns auf die Zahlen schauen, lass uns Gewalttaten verhindern und lass uns nicht gefühlte Debatten führen. Also eine Vermengung von Sicherheit und Migration, wie sie die AfD betreibt,
nein,
die sagt, alle, wir haben grundsätzlich ein Problem mit Ausländern, die sind per se alle Gewalt, also
nein,
per se
das
sind
sagt,
die alle
sagt,
das sagt, gefährlich.
Na, ich nicht gesagt,
die sagen das schon.
Und die AfD sagt auch. Das, tatsächlich, also ja. Da hat sie doch recht, es ist doch komplett weltfremd zu glauben, man könnte durch Änderungen im Asylrecht solche Taten verhindern. Ja. Das ist einfach irrational.
Darum geht es gar nicht.
Das geht nicht.
Nochmal, darum geht es gar nicht. Ich glaube, dass Magdeburg und Aschaffenburg durch andere Regelungen, nicht durch die Schließung der Grenzen.
Ja, genau. Und darüber müssen wir
sprechen. Ja. Aber wir können nicht dauernd pädagogisch den Leuten vorschreiben, jetzt habt doch mal keine Angst, die beiden Taten hätten durch eine anständige psychiatrische Behandlung vielleicht nicht stattfinden. Ja.
Vermutlich schon.
Die Leute haben das Gefühl, dass nichts geschieht. Und dieses Gefühl löst Herr Scholz immer damit aus, wenn er sagt, wir schieben im großen Stil ab zum Beispiel. Ist auch Psychologie. Wir schieben im großen Stil ab und dann passiert nichts. Und da passiert ein Flugzeug. Und dann haben die Menschen den Eindruck, die Regierung regiert nicht. Und gegen dieses Gefühl war die Debatte, die wir gehabt haben, wichtig, dass man sieht, dass auch aus den demokratischen Parteien heraus, also Herr Habeck ist jetzt mit 10 Punkten auch hinterhergekommen, ja, dass etwas geschieht. Und das musste sein. Und das hat der Merz gemacht.
Ist es nicht unsere, unsere Aufgabe als Journalisten, aber auch die da draußen als Politiker,
aufzuklären? Ja,
aufzuklären.
Klar. Ja,
also Fakten gegen Gefühle zu sehen. Also nicht auf Show zu setzen, sondern zu sagen, wir brauchen, also wenn, wir müssen über konkrete Probleme reden. Und wir müssen diese Probleme lösen und nicht ein großes Zampano zu veranstalten und sagen, Hauptsache das Gefühl
stimmt. Ja, aber nur durch Information, das ist ja eine schöne Optimismus.
Deshalb nenne ich ja auch die Statistik.
Nur durch Information kriegen Sie dieses Unsicherheitsgefühl auch nicht weg.
Ja. Und wir reden jetzt schon wieder auch nur über dieses Thema. Und ich prognostiziere, das wird unsere Sendung füllen. Da werde ich frustriert sein am Ende, wenn das so kommt.
Nein, mich würde aber trotzdem die Einlassung von Herrn Serrao dazu interessieren.
Also
Und verbunden auch mit der Frage, Entschuldigung, ganz kurz. Der Mechanismus, den man zum Beispiel in den USA auch sieht, den wir aber auch weltweit sehen, ist, wir machen ja immer wieder den Versuch, sozusagen auch gegen ein Gefühl Fakten zu stellen. Mhm. Aber das Ergebnis ist immer das Gleiche. Das Ergebnis ist nicht, dass du den du sozusagen mit Fakten dann bespielst, dass du den überzeugst, sondern das Ergebnis ist immer häufiger, dass er dann sagt, dann hast du da Fakten, dann traue ich dir nicht mehr, weil diese Fakten überzeugen mich nicht. Das heißt, die Vermutung ist dann, die Unterstellung ist, das Medium, das Fernsehen, die Zeitung, die lügen. Die stecken alle unter einer Decke. Das heißt, mit der Art von Überzeugungsarbeit sind wir nicht sehr weit gekommen.
Was schlagen Sie vor, dass wir uns ins Postfaktische begeben? Oder?
Also nein, das schlage ich damit nicht vor. Ich sage nur, dass wir da ein Dilemma haben, ein echtes Problem.
Ich habe wirklich eine andere Wahrnehmung dieser Woche
auch
im Parlament gehabt. Sowohl die beiden Anträge, die an einem Mittwoch eingebracht wurden, als auch das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz, was keine Mehrheit hatte am Freitag. Ich habe in diesen Tagen erlebt, dass das ganze Land wie elektrisiert auf das Parlament geschaut hat. Dass auf einmal ein Interesse an diesen Debatten da war, wie es das, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Ich kenne Leute, die haben zum ersten Mal festgestellt, dass man das bei der Mediathek des Bundestags alles live verfolgen kann. Mhm. Die Leute haben drüber geredet. Mhm. Aschaffenburg, Frau C., Sie haben gesagt, aus dem einen Anlass. Das war ja sozusagen wirklich das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Davor war Mannheim und so weiter. Also
Ockstedt,
Magdeburg, all diese Anstiege. Wir haben also von der Drastik nicht oft Anstiege, Gottlob. Aber wir haben ja jeden Tag Messerattacken, Gewalt. Und die Gewalt hat ganz klar, die geht natürlich auch von Autochtonen aus. Aber eingewanderte Migranten, junge Männer aus einem bestimmten Kulturkreis sind statistisch, ist zigfach nachgewiesen, weit überproportional vertreten. Und das ist ein Thema. Und würde jetzt eine striktere Asyl- und Migrationspolitik jede Tat verhindern? Natürlich nicht. Aber wenn wir diesen Zustrom weiterhin haben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass noch viel mehr passiert. Und jetzt kommen wir zu den Punkten, das, was Scholz über seine eigene Politik gesagt hat, was alles super läuft. Er hat gesagt, also wir haben weniger Erstasylanträge im vergangenen Jahr gehabt als im Vorjahr. 37% weniger. Ist aber immer noch über 200.000.
240.000.
Das ist viel zu viel. Er hat gesagt, wir haben mehr abgeschoben im letzten Jahr als im Jahr zuvor. Stimmt, aber immer noch weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Tausende weniger. Es passiert viel zu wenig. All das, was Sie jetzt beschlossen haben, Sie haben gesagt, die haben die Asylpolitik verschärft. Nein, aber nicht annähernd genug. Es braucht eine richtige Wende. Richtige Wende heißt, natürlich haben wir eine sicherheitspolitische Notlage in Deutschland. Da hat doch der Friedrich Merz völlig recht. Natürlich sind Zurückweisungen an nationalen Grenzen möglich. Und es gibt ja auch namhafte Juristen, Hans-Jürgen Papier und andere, die sagen, ja, das ist gerechtfertigt. Und da muss man es zur Not zu den Gerichten bringen und das da final klären lassen. Aber es ist doch defätistisch, wenn der Kanzler sagt, europäisches Recht verbietet uns das. Und da hat Merz auch, finde ich, völlig zu Recht, Heinrich August Winkler, sehr lesenswerter Text heute bei Spiegel Online, zitiert Sozialdemokrat, der gesagt hat, so war das Asylrecht vom Parlamentarischen Rat 48, 49
nicht gedacht. Also er sagt dort in dem Text, haben nicht alle gelesen, sinngemäß, ne? Wir haben sozusagen aus dem Asylrecht faktisch
ein Recht auf Einwanderung.
Ein Einwanderungsrecht gemacht.
Und ich kann mir nicht das Land einfach aussuchen, in dem ich irgendwie einwandere. Mhm. Nein. Und Deutschland ist an der Kapazitätsgrenze, ist schon drüber. Das sagen alle Kommunalpolitiker, das sagen alle Landespolitiker. Und das, was der Kanzler hier gesagt hat, da hat der Merz, ganz kurz, hat der Merz wirklich einen Punkt. Das war nicht die Wirklichkeit. Der lebt nicht in der Wirklichkeit. Das individuelle Recht auf Asyl, so wie es heute besteht, kann nicht fortbestehen. Das wird dieses Land existenziell gefährden.
Wollen wir einmal noch mal ganz kurz reinschauen, um den Block abzuschließen? Das war ein ganz interessanter Punkt in der Debatte. Wir hören einmal kurz rein.
Diejenigen, die im Abschiebegewahrsam sitzen, bekommen jetzt noch einen Pflichtverteidiger an die Seite gestellt, um noch einmal alle Tricks auszuprobieren, um sich doch einer Abschiebung zu entziehen. Nachdem alle Verfahren abgeschlossen sind, alle Anwälte beteiligt gewesen sind, rechtskräftig entschieden ist, sitzen die Leute in Abschiebehaft und Sie stellen diesen Leuten noch einmal auf Steuerzahlerkosten einen Anwalt an die Seite, um noch mal alles zu versuchen, um der Abschiebung zu entgehen.
Das ist ein
Scholz, bitte, Sie leben nicht in dieser Welt. Sie hier erzählen, ist ein Märchenschloss. Mhm. Das hat mit dem, was in der Realität der Städte und Gemeinden in Deutschland stattfindet, kaum noch etwas zu tun. Es ist Wunschdenken, es ist Wahlkampf, aber es hat mit der Realität Ihrer 3 Jahre in der Koalition kaum noch etwas zu tun.
So einfach. Ich habe nur noch eine kurze Nachfrage, weil hier die Verfassungsrichterin aus Brandenburg sitzt, Juli C., Justiz ist chronisch überlastet seit sehr langer Zeit. Darum geht es ja da in dem Zusammenhang auch. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir häufig als Staat so zahnlos und so wahnsinnig ineffizient wirken, wenn es darum geht, Leute, von denen man sagt, pass auf, du musst abgeschoben werden, weil du straffällig geworden bist, was auch immer. Und trotzdem sind die Leute hier. Wir sind nicht auffindbar. Wir geben uns dann ganz schnell wieder zufrieden und sagen, okay, war gerade nicht da, kommen wir beim nächsten Mal. Und dann passieren schlimme Dinge. Wie überlastet ist die deutsche Justiz wirklich?
Also ich bin wirklich keine Expertin für Asylrecht, will mich auch nicht als solche hier stilisieren. Aber was halt schon hart ist, ist, dass gerade im Asylrecht die Verfahrenslänge und die Möglichkeit, durch alle erdenklichen Anträge es immer wieder hinauszuzögern, zu verkomplizieren, in die nächste Instanz zu gehen, von vorne anzufangen, das ist schon krass. Die Verfahren gehen viele Jahre, beschäftigen unglaublich viele Stellen, ziehen sich in die Länge, kosten unglaublich viel Geld. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht möglich wäre. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, die auch erforderlich wären, wenn wir darüber sprechen, was sind denn wirklich die sachlichen Probleme, ja, dass man das ganz stark vereinfacht, effizienter macht und nicht 10 Jahre sozusagen 20 verschiedene Stellen mit der Entscheidung befasst.
Und dann habe ich eine Frage jetzt sozusagen losgelöst vom Thema Migration. Brandmauer war unser Stichwort. Die Frage, wie hältst du es mit der AfD? Ist auch dafür möglicherweise diese letzte Woche vielleicht ein Moment der Wahrheit gewesen, weil ein paar Dinge mal klarer wurden? Also ich fand es erstens völlig korrekt und auch gut, dass Leute auf der einen Seite sagen, wir gehen zu Hunderttausenden auf die Straße und wir machen sehr klar, wo wir stehen. Das wollen wir nicht. Finde ich gut. Ich finde auch gut, dass an dem Punkt das Profil der CDU noch mal klar geschärft wird, dass auch das Profil der Grünen, der SPD klar geschärft wird. Ich finde, da sind viele Dinge noch mal so ein bisschen klarer geworden, für uns auch als Gesellschaft. Und was ich dann immer wieder so mitkriege, ist so auch in Hintergrundgesprächen, dann sagen mir Leute, na, wissen Sie, Brandmauer auf Bundesebene, okay, kriegen wir irgendwie so hin. Und dann sage ich, ja, aber Sie malen doch da gerade irgendwie das Tor zur Hölle und so weiter. Ja, das bröckelt ja überall. Und sagt, wo bröckelt das? Ja, auf Landesebene sind wir kurz davor, aber kommunal auf jeden Fall. Und dann erfährt man, dass beispielsweise die CDU, die SPD, auch die Grünen zum Teil, natürlich auf kommunaler Ebene mit AfD gemeinsam abstimmen. Das heißt, wie sehr ist das lebbare Wirklichkeit, die ganze Zeit zu sagen, da gibt es diese Brandmauer, die ja, also wenn man das so hört, Politik ist da, wo es dort passiert, in den Kommunen, da passiert Politik. Es ist eigentlich ein theoretisches Konstrukt. Oder
das ist
wie
schon
sehen
ein Unterschied. Ja. Aber
erklären Sie mir das einmal.
Da finde ich, und da hatte die Kollegin Lehmann wieder recht, der März ist ja dann tatsächlich irgendwie ganz betreten zurückgerudert. Also da hat ihn der Mut dann wieder verlassen. So, es gab diesen einen Moment, wo er gesagt hat, Brandmauer, mir, also hat er nicht direkt gesagt, aber sozusagen inhaltlich ist mir doch egal, ich mache jetzt das Richtige.
Weil er sagt, ein gutes Argument wird nicht dadurch wenn schlecht, dass die Falschen zustimmen. So. Und das ist doch, da sind wir uns doch hier einig, das ist doch ein richtiges Argument.
Ja, und aber da ist er ja wieder von abgewichen.
Nein, ist er nicht von abgewichen.
Natürlich, er hat gesagt, nichts mehr, gar nichts mit den Rechten.
Habe ich auch so verstanden. Ja, Moment.
Ganz kurz, darf ich den Gedanken noch? Also, warum nicht? Weil er sagt jetzt mit denen auf gar keinen Fall, aber ich mache jetzt diese knallharte Asyl- und Migrationspolitik, wo die SPD und die Grünen sagen, das macht man nicht mit, das macht man nicht mit, keine Zurückweisung an den Grenzen. Mhm. Also da sind die meilenweit auseinander. Mhm. Bei dem wichtigsten Thema, sozusagen laut der Bevölkerung, laut Umfragen, auch laut dem Kanzlerkandidaten Merz. Warum nicht nach der Wahl erstmal Sondierungen mit allen? Und dann guckt man, wo hat man die größten gemeinsamen Schnittmengen? Beim Thema Asyl und Migration und beim Thema Wirtschaft wird's mit der AfD gar nicht so schwierig. Und dann sagt er, die wollen raus aus der EU, die wollen raus aus der NATO, die sind irgendwie russlandfreundlich, amerikafeindlich. Dann kann man ja mal gucken, wie weit sie bereit sind, am Sondierungstisch einem entgegenzukommen. Man erinnert sich an andere Parteien in ihrer Frühphase. Die Grünen hatten echte NS-Verherrlicher unter ihren Reihen, die hatten knallharte Fundis. Und als sie dann in die Bundesregierung gegangen sind, 98, hat sich ein Realo-Kurs durchgesetzt. Man kann es doch mal probieren.
Aber ich ganz kurz, ein Gedanke noch.
Wenn man mit denen in ein Sondierungsgespräch geht und mit allen einfach mal sondiert, die sind immer in zweitstärkste Kraft. Jeder Fünfte will die wählen. Also ist ja demokratietheoretisch auch nicht ganz irrelevant. Dann kann man hinterher immer noch sagen, wir waren zu weit auseinander. Was die hier gefordert haben und wovon sie nicht bereit sind abzuweichen, wird dieses Land zerlegen.
Mein Thema, darf ich noch meinen Gedanken noch mal ein bisschen präzisieren. Also was ja seit längerer Zeit und nicht nur bei uns passiert ist, auch Thüringen war so ein Beispiel, die Leute wählen klar konservative Politik. Und kriegen dann aber im Ergebnis eine linke Regierung.
So.
Oder? Ja. Das ist das Thema, aber das wir reden.
Und das wird eventuell
und die
ja
Frage
so
ist, fällt uns das irgendwann auf die Füße? Müssen wir das irgendwann neu denken? Müssen
oder
wir uns da ehrlicher machen?
Einfach dysfunktionale Regierungen, weil das halt Dreierkonstellationen sind, die sich untereinander nicht verstehen. Ja. Und Politik wird immer schwieriger. Was mir jetzt halt nicht so richtig gefällt, auch an dem, was wir hier gerade machen, ist, dass wir halt wieder so krass auf der Metaebene reden. Und das ist ja auch das, was den Wahlkampf dann so dominiert. Ja, wir reden darüber, wer darf mit wem und ist das okay und
ja, gut,
was
aber
bringt das?
Und
ja, das sind
darum
alles wichtige.
Ja, bei der Wahl, ne?
Ja, schon. Ja, naja, nee, finde ich nicht, dass es darum bei einer Wahl geht. Also Sie haben ja gerade eben gesagt, und das fand ich eine extrem wichtige Beobachtung, dass das Problem ist, was man auch in den USA ablesen kann, dass Menschen inzwischen oder einige von Fakten sich gar nicht mehr überzeugen lassen. Also dass sozusagen
die misstrauen
man als,
dann dem Medium. Die
als Journalist nicht. Oder Politiker muss man sich überlegen, wie kann ich überhaupt noch so ansprechen, dass zugehört wird. Und die Diagnose ist an der Stelle, ich will jetzt nicht sagen verheerend, auch keine Notlage, aber es ist schon besorgniserregend und schwierig. Und mein Eindruck ist eben, dass diese Form von Ansprache, egal auf welchem Level, so lange nicht mehr funktioniert. Und es wird auch immer schlechter, bis nicht wieder der Eindruck entsteht, dass konkret Dinge passieren. Also es müssen Taten sprechen.
Machen Sie es mal konkret, also aus Ihrer Perspektive?
Ja, und da ist Migration eben nicht das einzige Thema. Schon richtig, dass das wichtig ist. Sicherheitspolitische Notlage ist Quatsch.
Wir sind ja jetzt auch weg von Migration.
Genau, wir sind jetzt davon weg.
Es geht um die Frage sozusagen, ob man sich...
Und ich lebe ja nun mal in einer Region, wo sehr, sehr viele Menschen AfD wählen. Und ich kenne die Menschen ja auch konkret. Also ich rede ja nicht nur über die, ich rede ja auch mit denen die ganze Zeit. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass Migration ein wichtiges Thema ist, aber noch nicht mal das alles Bestimmende. Also auf die Frage, warum wählt ihr die überhaupt, kommt nicht als erstes, ja, ich habe so eine Angst vor Überfremdung und die ganzen Einwanderer.
Jetzt machen Sie das ständig das Migrationsfass auf.
Nein, ich wollte das beiseite räumen. Ich wollte einmal sagen...
Ja, wir waren schon weg.
Wir waren eh schon weg. Gut, dann war das überflüssig.
Es geht ja um die Frage, wie findet man Mehrheiten?
Genau.
Mit wem findet man möglicherweise Kompromisse? Und meine Frage war, müssen wir uns da ehrlicher machen? Weil dahinter dahinter?
Nein, meine
und das
Frage
ist ein spannendes ist, Thema. Die Frage steht, wenn
aber
du.
Aber ich will nicht über das reden, worüber Sie reden wollen. Ich will nicht darüber reden, welche Mehrheiten sich
bilden. Sagen Sie, worüber Sie reden wollen.
Ich würde gerne darüber reden, was muss man den Leuten politisch präsentieren, damit sie wieder Vertrauen dazu kriegen, dass eine Ansprache ernst gemeint ist, dass man in die Politik vertrauen kann und dass die AfD nicht die Partei mit den besseren Lösungen ist. Das wäre meine Frage.
Ja,
und das, finde ich, müsste im Wahlkampf substanziell hervortreten. Also da müssten Parteien sich präsentieren, die sagen, das, das und das sind die Themen, die in den nächsten 10 Jahren krass angegangen
werden.
Also die Themen kann ich benennen, nur die Parteien leider nicht. Also
sagen Sie mal die Themen konkret, weil Sie wollten es konkret.
Allererstes Bildung. Wahnsinnig wichtig, also dieses marodierende, erodierende Bildungssystem in einem Land wie unserem. Wir haben keine Rohstoffe. Was wir haben für die Zukunft sind gut ausgebildete Menschen. Wir treten es mit Füßen auf allen Ebenen, von der Grundschule bis zur Universität. Ein Raubbau seit 20 Jahren. Das merken alle. Gerade die sogenannten bildungsfernen Schichten merken das.
Ich wollte es jetzt nicht schon wieder aufmachen, aber
nein, ich will jetzt nicht darüber reden, wer alles schuld ist, aber das ist der Befund. Ja? Also eine Ansprache, die sagt, liebe Leute, ganz egal, was das kostet, sage ich jetzt mal, wir reformieren die Schuldenbremse und dann machen wir hier eine wirklich konsistente Bildungsoffensive. Das wäre ein Thema.
Was noch?
Also öffentlicher Nahverkehr, Mobilität, und zwar nicht nur der in den Städten stattfindet, sondern auch der außerhalb der Städte stattfindet, mega wichtig. Also wenn man in der Provinz steht, da geht einmal am Tag ein Bus. Und dann kriegt man irgendwie gesagt, mach doch mal autofreier Sonntag. Ja, wie denn? Dann komme ich nirgendwo mehr hin. Also das sind alles Sachen, die wirklich
Sie schreiben jetzt gerade den tiefen Konflikt Stadt-Land.
Ne? Das ist da einer von vielen. Das sind
Wohnen
auch,
ist ein Riesenthema.
Das wäre jetzt mein drittes Thema
Wohnen
gewesen.
Wohnen, ja, Wohnen ist klar.
Mietpreise.
Mietpreise kann
ich weiß,
meine
was Herr
Sarrau
gerade im Kopf hat. Wenn er sagt Wohnen, sagt er
hat auch was mit Migration zu tun. Also wir haben jetzt drei Sachen von vielen benannt. Also könnte man noch mehr.
Wirtschaft geredet über die tatsächlich drohende Deindustrialisierung. Vielleicht nur noch eine ganz kurze Widerrede. Frau C., Sie haben gesagt, sicherheitspolitische Notlage sei Quatsch. Mit Verlaub, vielleicht bei Ihnen auf dem Dorf in Brandenburg, wo Sie leben, wenn Sie hin und wieder
mal mit
dem öffentlichen Nahverkehr in einer Großstadt wie Berlin unterwegs sind, dann fühlen Sie sich nicht sicher. Wenn Sie lesen, dass an Schulen Hausmeister stichsichere Westen tragen müssen, dann haben Sie eine Not.
Nochmal, Hausmeister tragen kugelsichere Westen?
Stichsichere Westen. Jetzt in einer westdeutschen Großstadt, mir fällt gerade nicht ein, wo. Sie gehen jetzt gerade diese Woche durch die Nacht.
Ja, nur bloß die polizeiliche Kriminalstatistik gibt das nicht her, dass wir in einer sicherheitspolitischen Notlage leben. Aber vielleicht haben Sie andere Quellen.
Darf ich aber noch mal fragen?
Mir geht es auch auf den Begriff Verwendung.
Nochmal die offene Frage in die Runde, weil das doch wirklich interessant ist. Du wählst eine konservative Politik.
Was meinen Sie mit konservativ? Bezeichnen Sie jetzt die AfD als konservativ? Oder bloß mal zum Verständnis.
Jetzt sind wir auf einer ganz schiefen Bahn.
Das ist die zweitstärkste.
Dann hätte ich gesagt rechte Politik. Okay, ich habe von konservativer, bürgerlicher Politik gesprochen. Ich rede von der CDU beispielsweise, die ja in gewissen Kreisen mittlerweile offenbar auch eine Nazi-Partei geworden ist.
Aber in Thüringen und so.
Das ist doch fürchterlich, oder nicht?
Naja gut, die CDU hat, also wenn Sie jetzt sagen, also die Leute wählen konservativ, kriegen eine linke Regierung, dann dachte ich zuerst an Thüringen, wo ich gedacht habe, war die CDU bei dieser Wahl nicht die stärkste Partei, sondern die AfD. Und bei der Wahl davor war es die Linke, die stärkste Partei war. Also insofern habe ich das nicht ganz verstanden.
Aber Sie verstehen meinen Gedanken.
Nee, eigentlich auch nicht, aber verstehen Sie ihn weiter.
Verstehen Sie ihn, Herr Sarrau?
Ja, doch. Die Frage war gerade noch, deshalb fand ich, bevor wir sozusagen mit der Zeit durch sind, was mir ganz wichtig noch ist, wir haben tatsächlich, es wurde ein bisschen viel über Migration geredet, das zweite große Thema auch der Debatte zwischen Scholz und Merz war ja die Wirtschaft. Und da, finde ich, sah der Scholz auch ausgesprochen schwach aus und Merz hat wirklich ein paar Flanken da offen gelassen. Also wenn der Scholz sagt, wir haben so viel Erwerbstätigkeit wie nie, dann hat Merz später noch, gerade noch die Kurve gekriegt, gesagt, davon ist viel zu viel Teilzeit und viel zu viel Dienstleistung. Was er vergessen hat, es ist ganz viel staatsnahe Wirtschaft. Es ist öffentlicher Dienst, es ist Pflege und so weiter. Das heißt, das ist nicht Industrie. Industrie bricht's weg. Und auf die Frage, Herr Kanzler, an Herrn Scholz von den Moderatoren, haben wir Deindustrialisierung? Und sagt er, nee, wollte er nicht zum Wissen, hat gesagt, ja, da ist was los.
Da ist was los. Ich meine, die Wirtschaft schlägt Alarm. Die hatten vor kurzem einen SOS-Warntag am Brandenburger Tor.
Die Zahl ist ja, die Zahl ist, fand ich bemerkenswert, dass Merz die nicht gebracht hat. Ist ja sehr beeindruckend. Wir verlieren im Moment genau von diesen gut bezahlten, das sind ja die klassischen Facharbeiterjobs, ja, über die Sie sprechen, die gut bezahlten Jobs, 10.000 jeden Monat. Ja. Das ist das, was wir gerade verlieren in diesem Land. Und das ist nicht trivial.
Und das ist tatsächlich, das ist die Bilanz Scholz. Er sagt ja gerne, ich bin so erfahren, und der war noch nicht mal Oberbürgermeister. Er ist der am längsten amtierende Spitzenpolitiker. Er war ja vor dem Kanzler, war er Vizekanzler. Der ist am längsten dabei, ja, der ist der Erfahrenste. Das ist seine Bilanz, das hat er mit zu verantworten.
Aber ich finde, wir müssten jetzt auch noch mal nicht über die Vergangenheit nur reden, sondern auch über die Zukunft. Aus psychotherapeutischer Sicht muss ich mal sagen, finde ich, müsste dieser Wahlkampf viel mehr über die Frage gehen, ob ein künftiger Kanzler in der Lage ist, psychologisch sozusagen, mit den Problemen fertig zu werden. Also wenn ich Scholz heute erlebt habe und ich stelle mir vor, der kommt mit seiner Aktentasche zu Donald Trump, der wird nicht ernst genommen. Während Merz, als jemand, der früher mal in einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet hat, der aus der Wirtschaft kommt, der fließend Englisch kann, glaube ich, eher eine deutsche Position vertreten kann, unabhängig von den Parteien jetzt. Und ich glaube, bei den vielen Autokraten in der Welt ist die psychologische Fähigkeit eines Kanzlers, zum Beispiel Europa zusammenzuhalten. Scholz ist ja, also ich will nicht sagen autistisch, aber er hat ein Kommunikationsproblem. Das sagen auch seine Mitarbeiter. Ja, er ist sehr für sich. Ich will das gar nicht abwerten. Aber
auf
das
jeden
ist
Fall
für
gibt
Europa,
es zum Beispiel keine gute Achse Frankreich-Deutschland im Moment,
ja,
die so wichtig wäre.
So katastrophal
wäre
wie nie. Ja. Und Europa brauchen wir aber im Moment. Und ich glaube, dass Friedrich Merz das besser könnte. Der hat eine europäische Tradition, der hat Kontakte in der europäischen Gemeinschaft. Und ich glaube auch bei Putin, ja, Scholz zuckt ja immer zusammen, wenn Putin eine Rakete schickt. Ich kann mich noch erinnern, wo er sagte, das ist eine schreckliche Eskalation. Und genau das lieben Aggressoren wie Putin, wenn mit Angst reagiert wird. Damit fördert man das. Das heißt, ich glaube, jetzt mal als Psychotherapeut, wenn Scholz weiter Bundeskanzler wäre, 4 Jahre lang, wäre das für die Wirtschaft auch, das haben Sie gerade angesprochen, eine Katastrophe. Allein die Person, die 3 Jahre lang das in den Sand gesetzt hat, ja, wird jetzt noch mal 4 Jahre sein. Und ich glaube, dass ein VW-Arbeiter in Wolfsburg, der seinen Job behalten will, vielleicht zum ersten Mal Merz wählt, weil er sagt, dann habe ich meinen Job vielleicht sicher, dann sorgt er dafür, dass der Trump keine Zölle macht, während der Scholz kriegt das nicht hin.
Aber VW ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass das eben nicht nur die Bilanz der Ampel ist, der Verlust von Industriearbeitsplätzen.
Stimme ich Ihnen sofort zu.
VW sind ja ganz klassische Managementfehler. Man hat sich viel zu lange auf den Boommarkt in China verlassen und gesagt, da verdienen wir unser Geld.
Aber das kann man jetzt im März wirklich nicht vorwerfen,
und die Vorschläge, die Union jetzt anzubieten hat, die finde ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht besonders überzeugend. Also die sagen ja, also Überstunden steuerfrei vergüten, vielen Dank, liebe VW-Arbeiter, die ihr gerade in Kurzarbeit geht. Die sagen Steuererleichterung, und zwar für alle, also den Made-in-Germany-Bonus, den die SPD will.
Das ist aber nicht mein Argument.
Lassen Sie mich ganz kurz zu Ende reden, dann können Sie Ihr Argument anbringen. Den Made-in-Germany-Bonus, den hält Merz, hat er ja gesagt, für ein Strohfeuer, das sehr viel Geld kostet. Was jetzt auch rauskam, dass seine Vorschläge natürlich auch sehr viel Geld kosten. Und er hat überhaupt mit keinem Wort erwähnt, wie er es gegenfinanzieren will, außer mit ganz viel Wachstum.
Mhm, ist richtig.
Das ist halt ist der richtig. Punkt.
Aber,
also nicht, dass die SPD tolle Antworten hätte, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Haben Sie im Wahlkampf schon mal erlebt, dass irgendeine Partei die Dinge, die sie ankündigt, voll durchrechnet? Nein, ich bin jetzt ziemlich lange bei Wahlkämpfen dabei, habe ich noch nie.
Sollte schon da sein. Also wenn da eine Lücke von 100 Milliarden ist, da werde ich schon stutzen.
Das hatte ich ja erläutert.
Aber ich würde gerne noch mal was sagen zu der Frage, ob wir sozusagen jetzt einen autokratischen Kanzler brauchen, um den Autokraten was entgegenzusetzen. Ich weiß, das war total gemein. Ich nehme es auch zurück.
Ich bin kein Trump-Fan, aber der ist nun mal Präsident,
und zwar 4 Jahre
lang.
Das weiß ich. Ich würde trotzdem gerne was dazu sagen. Zum Thema, wer kann Europa zusammenhalten? Ich bin nicht sicher, ob jemand wie Merz, der jetzt gerade eben so offensichtlich gezeigt hat, dass er auch gerne gegen europäische Gesetze deutsche Interessenpolitik machen will, der beste Mann ist, um Europa zusammenzuhalten.
Der war ja mal
vernetzt.
Gut, ich gehe davon aus,
nicht,
dass ein deutscher Bundeskanzler auch vernetzt
Politik
ist.
Nicht.
Wenn er das nicht ist,
absolut. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen, Entschuldigung, es ist, glaube ich, ein bisschen sozusagen zu kurz gegriffen, wenn man wirklich meint, die Frage, wie sich Deutschland und die USA, beziehungsweise Europa und die USA zueinander stellen, jetzt von der Aktentaschenlastigkeit des gewählten Kanzlers abhängt.
Von der Persönlichkeit.
Also das, Ja, das glaube ich ehrlich gesagt aber nicht. Also Olaf Scholz ist schon jemand, der genug Sachkenntnis besitzt. Und Deutschland ist das größte Land in Europa, ja, um einen Punkt zu machen. Als Psychotherapeut
muss ich mal sagen, Trump ist ausgesprochen narzisstisch auch von seiner Art. Ja. Und die sind hochgradig kränkbar. Und der ist so kränkbar, dass er Leuten noch nach drei
aber
Jahren...
Aber unser Anliegen sollte nicht sein, ist Trump und, recht zu
und Herr
machen.
Scholz, und Herr Scholz, nee, es geht nicht, dem das Recht zu machen. Der ist aber Präsident. Und ja. Scholz vergleicht ihn mit Putin, ja? Das ist diplomatisch nicht sehr geschickt.
Ja, Diplomatiefehler sind in den letzten Jahren viele passiert, nicht nur von Herrn Scholz. Also ich glaube trotzdem einfach nicht, dass sozusagen die Bedürfnisse von Autokraten, also falls Donald Trump einer ist, würde ich gar nicht so nennen, dass das sozusagen unsere Entscheidung, wen wir hier wählen, in irgendeiner Weise beeinflussen sollte.
Serrao, wir haben noch ziemlich genau fünf Minuten. Deswegen würde ich gerne noch mal zum Schluss. Die Frage ist ein interessanter Punkt, der da gerade hoch. Die Frage der Psychologie. Wir hören ja immer wieder auch in diesen Tagen, dass ganz viel auch Wirtschaft zu 80-90% zum Teil Psychologie ist.
Ja.
Und ich habe dieser Tage mit einem Freund gesprochen, der sagte, weißt du, am Ende, ich schaue den Leuten in die Augen und dann frage ich mich immer, kann ich dem jetzt ihr vertrauen oder kann ich nicht vertrauen? Mhm. So einfach ist die Sache. Mhm. Und davon mache ich abhängig, ob ich ihn oder sie am Ende dann wähle. Das heißt, Psychologie scheint tatsächlich schon wichtig zu sein. Die Frage, ob du jemandem vertraust, da geht es um Vertrauen. Mhm. Würden Sie sagen, jemand wie Friedrich Merz ist an dem Punkt der Geschichte jetzt der richtige Mann, um dieses Land zu führen? Oder ist es möglicherweise jemand wie Olaf Scholz, weil der an dem Punkt natürlich sehr viel Vertrauen ausstrahlt, insofern als er Regierungsgeschäft einfach rein administrativ, managementmäßig einfach kennt und kann. Jemand wie Merz war vergleichsweise lange draußen. Frage nach der Psychologie.
Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, ist was dran an der Erzählung, je mehr Erfahrung, desto besser für so ein hohes Spitzenamt. Aber ich habe ja gerade versucht auszuführen, dass niemand so lange in der Spitzenpolitik dabei ist wie Scholz. Und trotzdem hat er diese desaströse Bilanz.
Ja.
Trotzdem ist ihm die Regierung auseinandergeflogen. Also zumindest im Fall Scholz zieht das Argument Erfahrung als Bundespolitiker nicht. Ist Merz jetzt vertrauenswürdiger? Wie gesagt, ich fand dieses...
Überzeugender. Ist er der Mann, von dem man sagt, das ist jetzt der richtige Mann. Es geht ja, wir reden ja so viel, auch letztes Mal schon, wenn Sie sich erinnern, bei der Wahl in Amerika übrigens das gleiche Thema. Viele Wähler, amerikanische Wähler, waren irrsinnig frustriert darüber, weil sie sagten, pass auf, ich will weder den einen noch den anderen. Ja, und es ist ein schlechtes politisches Angebot, das er mir macht.
Aber ich glaube, am Ende...
Ganz kurz, wenn ich die Frage noch beantworten darf. Das zumindest programmatisch, was die Union jetzt nicht nur er, das sind ja auch andere, das sind Thorsten Frey, Jens Spahn und dergleichen mehr, was sie programmatisch vorgelegt haben in puncto Migrations- und Asylpolitik, finde ich wesentlich überzeugender als das, was alles, was aus der Ampel kommt. Wirtschaftspolitik statt irgendwie Investitionen zu prämieren mit Steuernachlässen, was ein riesiger bürokratischer Aufwand wäre, stattdessen Ordnungspolitik, bessere Rahmenbedingungen für alle, überzeugt mich auch, ist allerdings tatsächlich erschreckend schwach durchgerechnet und er kann also
da das fehlen
kann
90 er nicht wirklich Milliarden, ne?
En Detail nachweisen, wie er das ohne eine wirkliche drastische Reform der Schuldenbremse hinkriegen will. Mhm. Aber, und das war mein großes Aber vom Anfang, ich fand tatsächlich schwach, wie er nach diesem starken Auftritt, direkt nach der schrecklichen Tat von Aschaffenburg, mit glaubhafter Erschütterung gesagt hat, jetzt mache ich das Richtige, egal wer da zustimmt, und dann zurückgekrebst ist.
Glaub,
das hat mich nicht überzeugt.
Ich glaube, wenn wir auf die nächsten Jahre gucken, wird es sowieso gar nicht so sehr von der Person des Gewählten abhängen, was hingekriegt wird, sondern ich glaube, es wird davon abhängen, was für Koalitionen sich bilden können und ob die dann handlungsfähig sind. Ich kann mir das unter Merz und unter Scholz sowohl als auch vorstellen. Wenn es jetzt wieder eine Dreierkonstellation wird, weil es nicht reicht für eine GroKo oder so, dann wird das die Neuauflage der Ampel. Also je nachdem, wer sich da zusammenfindet.
Das wäre wirklich eine Katastrophe, das würde ich auch sagen.
Ja, aber dann ist es auch,
also
die Parteien müssen wirklich auch sehr
kompromissbereit sein. Und da ist natürlich in Großbritannien das viel günstiger. Da ist einmal die Konservativen, die haben es in den Sand gesetzt, das hat jeder gesehen. Und dann kommen die
Leute.
Und im Grunde wäre es am besten, die Union würde die absolute Mehrheit bekommen und könnte. Ja, und dann hätte man aber den Konflikt hätte man dann innerhalb der demokratischen Parteien. Und da wäre meine Hoffnung, das ist meine wichtigste Sache, dass die AfD reduziert wird.
Da sieht man ja in den USA, wie super das funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, dann ist es deutlich, nochmal deutlich polarisierter. Ja. Es hat Vor- und Nachteile. Dann noch ganz kurz zum Schluss, es fiel ein schöner Satz mit Blick auf die FDP. Friedrich Merz sagte irgendwie, ein Bundestag ohne FDP wäre ärmer, aber
überlebensfähig. Da waren sich beide einig.
Da stimmte Scholz zu, völlig.
Ja, was sagen Sie denn dazu?
so wie die FDP derzeit verfasst ist, würde sie den Bundestag meiner Ansicht nach nicht wirklich bereichern.
Wie sieht Herr Serrao das?
Die FDP ist tatsächlich in einem relativ desolaten und auch zerrissenen Zustand. Aber ganz grundsätzlich fände ich es absolut wünschenswert, wenn es eine starke liberale Kraft nicht nur im nationalen Parlament, sondern auch im ganzen politischen System Deutschlands gäbe. Ob das diese FDP sein kann, weiß ich nicht. Falls sie rausliegt, würde ich ihr sehr wünschen, dass sie wieder auf die Beine kommt, weil es braucht liberale Politik.
Das würde ich auch sagen. Dann haben wir nicht nur das sowohl als auch, sondern wir haben vielleicht auch einen Brückenkopf auf beiden Seiten.
Und Juli C. sieht das wie?
Ich hätte gerne liberale Politik, wenn sie eben nicht nur eine wirtschaftsliberale oder sogar ein Anklang fast schon libertäre wäre, sondern wenn es eine bürgerlich-liberale Politik wäre.
Mit Blick auf Freiheit. Inhaltlich zu eindimensional mittlerweile.
Ja. Deswegen ist es ja auch so gekommen, wie es gekommen ist.
Ja. Und Frau Lehmann sagt, wir brauchen die nicht unbedingt.
So wie sie derzeit verfasst ist, nicht. Also da schließe ich mich explizit an. Politik ausschließlich auf wirtschaftsliberal.
Aber ist das die Verengung auf Christian Lindner in dem Fall? Also ich würde immer sagen, man muss
auf das Themenspektrum. Also das, was die FDP macht, ist ja tatsächlich in Teilen libertäre Politik zu sagen, der Staat ist vor allem Ballast.
Libertär ist doch totale Verachtung für den Staat. Das ist nicht die FDP.
So klingt es ja bisweilen an. Also mehr Masken, also mehr Millet-Warten.
Ich höre da schon Sätze, die deutlich libertär sind von einigen der.
Von einigen, ja. Ich würde aber trotzdem nie sagen, dass das die FDP
Nein, es ist nicht die FDP, aber so wie sie sich entwickelt hat, geht sie vor allen Dingen in die Richtung, bis hin zu dem Satz, wir müssen mehr Masken und mehr Millet warten.
Charles Erlans, deshalb ist Liberalismus in Deutschland Minderheitenprogramm. Weil sozusagen die Mehrheitsmeinung ist, wir wollen das schon haben, aber gerne ein bisschen sozialverträglich, gerne ein bisschen netter, im Prinzip liberalala.
Ach so, und Sie wollen es lieber sozial unverträglich und nicht so nett, oder was?
Nein, tatsächlich eine echte freiheitliche, freisinnige.
Und sozialverträglich soll es nicht
sein. Freisinnige Politik, die den Staat auf seine Kernaufgaben beschränkt. Und die soll er dann bitte schön vernünftig erledigen.
So was Schweizerisches.
Ja, und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut.
Das ist eine Vermögenssteuer in der Schweiz.
Dafür gibt es aber auch deutlich geringere Einkommen.
Deutlich weniger Einwohner.
Das wäre nochmal ein Thema für eine zweite Sendung.
Ja, das ist übrigens ganz kurz nur als Gedanke noch. Können wir jetzt nicht mehr vertiefen, weil wir am Ende sind. Aber ein interessanter Punkt, der heute in dieser Debatte kaum eine Rolle gespielt hat. Ne? Warum ist in Deutschland Arbeit so irrsinnig teuer, wird so hoch besteuert wie in keinem anderen Land und Vermögen so niedrig besteuert wie in keinem anderen Land?
Ja.
Vielleicht müsste man das mal ein bisschen diskutieren wir beim nächsten Mal.
Ja? Sehr gerne.
Danke Ihnen sehr herzlich. Bis bald und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüss.